Auch Michael Ballweg ist dabei, hier auf dem AWEF in Prag. Ein Mann, den viele verbinden mit dem Corona-Widerstand, mit Querdenken Stuttgart, aber der mittlerweile ein viel, viel größeres Ziel verfolgt. Freiheit wird aus Mut gemacht, steht auf seinem T-Shirt. Was ist Freiheit in diesem Sinne?
Ja, wir erleben ja gerade viel, ich fange mal andersrum an, wir erleben gerade viel Willkür, Willkür, die über uns ausgekippt wird von den, sagen wir, die gerade eben an der Macht sind. Und Freiheit ist das genaue Gegenteil von der Willkür, nämlich dass man das tun und lassen kann, wie man leben möchte, ohne dass man in die Willkür verfällt und anderen sagt, was sie gefälligst zu tun haben. Das heißt, frei über sein Leben entscheiden können, aber auch natürlich die Grenzen anderer Menschen berücksichtigen, mit Mitgefühl, mit Wärme und mit Herzensenergie auf andere zugehen und mit anderen Gemeinschaft leben.
Der Anfang der Definition war jetzt die Willkür der anderen, des Staates, des Systems. Ist die Situation so schlimm, dass wir uns in Abgrenzung vom Bestehenden unseren Freiheitsbegriff definieren müssen?
Ja gut, ich meine, die Bundeskanzlerin hat jetzt ein Buch geschrieben mit dem, da waren Rechtschreibfehler, glaube ich, drin, aber es hätte heißen müssen, chinesische Freiheit oder Willkür, wie auch immer. Sie hat ja damals gesagt, dass sie schlaflose Nächte hat wegen der Querdenkern. Und wenn wir nicht so viele Querdenker hätten und uns mehr an China orientieren würden, dann würde die Wirtschaft auch schon wieder florieren. Ist ein abstruses Verständnis von Freiheit eben aus meiner Sicht. Wenn man anderen einen selbstdefinierten Freiheitsbegriff auferlegt, wo die Freiheit darin besteht, dass der andere machen muss, was ich will, das ist ich würde sagen, eine interessante Interpretation, die aber jetzt nicht meinem Lebensgefühl entspricht.
Also sind wir am Ende dann doch wieder bei Rosa Luxemburg, Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden.
Genau so ist es, ja. Es wurden ja schon viele kluge Dinge in der Vergangenheit gesagt. Ich glaube, wir befinden uns ja so ein bisschen in der Zeitschleife. Es läuft immer wieder dasselbe Programm ab. Pandemie, Krieg, Diktatur. Und da müssen wir wehrhaft dagegen sein und gucken, dass wir uns unsere Freiheitsrechte gegen so einen übergriffigen Staat auch verwehren. Ich habe es vorhin im Panel ja gesagt, ich wusste nicht, welches T-Shirt ich heute anziehe. Ich habe ja eins noch mit Schwarzkopf Professional, um natürlich auch eine eindeutige Botschaft zu setzen. Und man sieht ja, wie weit es gerade gekommen ist in Deutschland. Also wenn Menschen, die einfach Regierungskritik äußern oder Kritik an Politikern, wenn die dann Hausdurchsuchungen bekommen, alle technischen Geräte abgenommen werden, sagen wir, vielleicht finanziell ruiniert sind. Das steht auch in gar keinem Verhältnis mehr. Man darf sich ja erinnern, ne? Helmut Kohl ließ sich noch mit Eiern bewerfen und hat darüber gelacht und geschmunzelt und hat gesagt, ja, das muss ich halt ertragen. Wenn ich Politiker bin, dann muss ich auch mich meinen Kritikern stellen und der da nicht zufrieden ist, der hat sogar praktisch das Recht, mich mit Eiern zu bewerfen. Es wurde ja damals keine Terrorprozesse deshalb geführt. Ich möchte jetzt niemand damit zu aufrufen, das will ich auch gleich sagen. Querdenken glänzt ja immer durch absolute Friedlichkeit, das zu tun. Es ist nur erschreckend. Jetzt hat heute, habe ich gelesen, ein 14-Jähriger eine Hausdurchsuchung bekommen, weil er auf TikTok, ich sage das jetzt nicht, was geschrieben hat, wegen dem der Björn Höcke schon vor Gericht stand. Und das ist doch einfach absurd. Dass die Exekutive die Maßnahmen noch in der Form umsetzt und B, dass Gerichte sie auch natürlich freigeben und anordnen. Weil, also ich weiß nicht, wie viel Blödsinn wir in der Jugend gemacht haben, ne? Aber hätten wir wahrscheinlich viele Hausdurchsuchungen gehabt.
Helmut Kohl, das war in Halle, Anfang der 90er Jahre, ich glaube 91, soll ein Juso-Funktionär oder Mitglied gewesen sein, der ihn da mit dem Ei beworfen hat. Man muss der Ehrlichkeit halber dazu sagen, im ersten Moment mussten Kohls Leibwächter ihn davon abhalten, dem Eierwerfer eine proletarische Abreibung zu verpassen. Aber gut.
Er war halt auch nur ein Mensch, ne? Ja.
AWEF in Prag, das ist vor allem der Blick nach vorne. Wir wollen Visionen formulieren, gemeinsam im Austausch, in der Debatte eine bessere Welt. Was ist die Vision des Michael Ballweg?
Ich will erstmal sagen, das A steht für mich, also das A in AWEF steht für mich für Aufbruch. Ich merke hier eine deutliche Aufbruchstimmung. Es ist eigentlich jetzt, sage ich mal, der Mega-GAU, oder es gibt ja nur den GAU, das ist ja schon der größte anzunehmende Unfall, ne? Passiert wahrscheinlich, den die Gegenseite sich vorstellen konnte. Jetzt haben sie so viele Spaltkeile bei uns reingetrieben und immer gesagt, ihr dürft mit dem nicht reden und mit dem darfst du auch nicht reden und wenn du das machst, dann bist du böse. Und jetzt treffen wir uns hier alle und tauschen einfach unsere Ideen und Visionen aus. Und natürlich haben wir auch ganz unterschiedliche Ansichten. Und so soll es doch auch sein, weil wir wollen ja gerade nicht diese Einheitswelt, die uns vorgegeben wird, wo gesagt wird, nur das ist noch richtig. Und ich glaube, das ist auch wichtig, diesen Dialog zu machen, Ideen auszutauschen, weil ich habe jetzt die Chance, dich von meiner Idee zu überzeugen, genauso wie du die Chance hast, mich von deiner Idee zu überzeugen. Und ich habe hier viele intellektuelle Gespräche geführt. Und es ist so eine Freude, auch den Geist mal wieder, sag mal, wachsen zu sehen. Und nicht jetzt, sage ich mal, in der Corona-Zeit war ja doch der Themenfokus sehr, thematisch sehr beschränkt auf, sage ich mal, die vielen Dinge, die eben passiert sind. Und deshalb war es jetzt für mich eine große Freude, hier auch mal eine intellektuelle Tiefe zu spüren, und sich einfach mal mit den verschiedenen Ansätzen auch auseinandersetzen zu können.
Das ist die Beschreibung der Veranstaltung, aber nun kommt die
Ja.
Vision. Wie sieht sie aus, die bessere Welt?
Ja, die bessere Welt ist natürlich, dass wir mehr Freiheit wieder haben. Wir haben ja, also am 1.8.2020 wurde unsere Demonstration abgebrochen, wurde die Bühne besetzt, als ich über das Geldsystem sprechen wollte, beziehungsweise als ich angekündigt hatte, dass jetzt Clemens Kubi über das Geldsystem sprechen wird. Und also für mich ist gerade ein ganz großes und starkes Thema, wie können wir unsere Handlungsfähigkeit erhalten, auch wenn wir debankt werden, wenn wir aus dem Bankensystem ausgeschlossen werden. Das ist ein starkes Thema für mich. Und gemeinsam mit dem Ralf Ludwig machen wir dieses Thema, wie können wir in den Ländern aktiv werden, die Menschen selbst ermächtigen, dass wir eben auch zu Verfassungsänderungen vielleicht kommen. Und dann ganz andere Dinge umsetzen können. Für dieses erste Thema, wie bleiben wir handlungsfähig, gibt es das Thema Bitcoin. Das heißt, ich bin jetzt noch nicht so, dass ich sage, ich mache eine große Vision, weil letztendlich muss meine Vision ja nicht deine Vision sein. Also ich habe ganz konkrete Vorstellungen, wie ich leben möchte. Das besteht aus viel Meditation, aus viel Reisen, aus viel Sonne, aus vielen Projekten, also Unternehmer sein. Das muss aber jetzt nicht der Lebensstil von jedem sein. Deshalb halte ich mich da mit den Visionen eigentlich zurück, sondern ich sehe eigentlich eher, wo sind jetzt die Druckpunkte und die Schmerzpunkte. Wie kommen wir möglichst unbeschadet durch diese Zeit und was ist notwendig, um das zu tun? Ich bin ja so ein bisschen Vorreiter. Ich sage immer, das, was mir passiert ist, kann vielen anderen auch noch passieren. Deshalb gebe ich eigentlich da mein Wissen weiter. Das heißt, wie benutze ich Handys zum Beispiel, dass sie nicht unbedingt abgehört werden können oder dass sie nur mit großem Aufwand abgehört werden können? Wie kann ich ohne ein Bankkonto mit Bargeld und eben mit Bitcoin leben zum Beispiel? Wie bauen wir neue Strukturen auf, die, sagen wir mal, wenig Angriffsfläche bieten, dadurch, dass sie wenig Informationen nach außen geben? Wie kann ich unternehmerisch tätig sein, ohne dass ich in diesen Systemschranken mich bewegen muss. Und wir machen nichts Illegales, wir probieren einfach die Dinge aus. Auch das möchte ich sagen. Wir schauen immer, dass wir den Rechtsrahmen nicht verletzen, weil ich habe ja schon 9 Monate im Gefängnis verbracht. Wer will da keine Angriffsfläche bieten? Ich wurde zwangsevakuiert aus dem bestehenden System. Ich habe jetzt keine Ambitionen, mich da wieder reinzukämpfen, sondern ich probiere einfach das Neue aus. Ich habe da viel Freude dran.
Das sind jetzt im Grunde sehr konkrete Punkte, die du ansprichst. Verbesserungen in der Realität für jeden Einzelnen. Jetzt ist mit Helmut Schmidt, wer Visionen hatte, soll zum Arzt gehen.
Nee, ich halte es anders. Ich glaube, dass es notwendig ist, in der Handlungsfähigkeit zu sein, um dann Bewusstsein und Zeit zu haben, sich auch sehr intensiv Gedanken darüber zu machen, wo will ich eigentlich genau hin? Und an dem Punkt bin ich jetzt aufgrund meines Gerichtsprozesses, der mich ja sehr stark beschäftigt, aufgrund der vielen Projekte, die ich habe, Normalerweise würde ich jetzt im Winter, das habe ich letztes Jahr gemacht, also Winter ist ja Zeit des Rückzugs, einfach mal eine zweimonatige Auszeit machen, wo ich digitale Auszeit mache, wo ich faste, wo ich viel meditiere. Und da kommen dann die Visionen auch wieder von alleine. Dieses Jahr fällt die Winterpause aus oder sie ist sehr stark eingekürzt. Und deshalb kann ich da im Moment gar nicht so viel dazu sagen. Ich fand es sehr interessant, was heute in den Panels gesagt wurde. Habt es mitgenommen und ich glaube, daraus entwickeln sich auch wieder Dinge. Aber ich glaube, im Moment sind wir noch wirklich an dem Punkt, wo Handlungsfähigkeit das Allerwichtigste ist, damit wir auch weiterhin Freude haben, damit wir das Spielfeld bestimmen können, aktiv mitbestimmen können. Weil das muss man ja auch sagen, Auf1 hat jetzt den Aufwand ja auf sich genommen, diese großartige Konferenz zu machen und zu organisieren. Also ich weiß, was so eine Großdemo an Zeit kostet. So ein Event ist wahrscheinlich nicht ganz so aufwendig wie eine Großdemo, aber es ist auch wie ein Sack Flöhe hüten am Ende. Viel organisatorischer Aufwand und natürlich kostet es auch viel Geld. Und das heißt ja Handlungsfähigkeit, dass wir überhaupt noch in der Lage sind, solche Konferenzen zu organisieren, dass wir eine Parallelwirtschaft aufbauen können, indem wir auch sagen wir, eine wirtschaftliche Kraft entwickeln, um dann auch die Veränderung anstoßen zu können. Alles andere ist ja nur Papiertigertum. Da fürchtet sich keiner davor.
Handlungsfähigkeit, dem kann man gegenüberstellen Ohnmacht, also Handlungsunfähigkeit. Du bist in die Öffentlichkeit getreten, wenn man es mal so sagen will, 2020 mit Querdenken in Stuttgart. Das war eine Zeit, da hatten wir eigentlich zu Hause zu bleiben. So wollte es jedenfalls der Staat. Und dann hast du gesagt, nein, wir machen eine Kundgebung, eine Demonstration. Wir handeln, also wir handeln selbst, wir bestimmen, was wir tun. Dieses Thema Handlungsfähigkeit, das, was dich schon damals geprägt hat oder ausgemacht hat.
Das war immer, es war so eine Mischung aus, also handlungsfähig war ich ja, weil ich war ja, also ich hatte das Glück, ich wollte gerade ein Sabbatical machen, hatte, sagen wir mal, das Hauptprodukt meiner Firma verkauft, hatte Zeit, hatte noch mein IT-Team in der Ukraine zur Verfügung. Das heißt, war sehr, sehr handlungsfähig und deshalb war es dann ein einfaches, das zu starten. Und das zeigt ja auch, also wenn ich jetzt diese geplante Agenda durchsetzen möchte, dann muss ich natürlich die Freiberufler, den Mittelstand zerstören, weil das sind die Menschen, die ja permanent kreativ sind, handlungsfähig sind und dann sagen, okay, ich habe jetzt eine Idee, ich habe auch die finanziellen Mittel dazu, die setze ich mal um. Viele Menschen haben sich jetzt politisiert in den letzten 4 Jahren. Ich war ja auch komplett apolitisch eigentlich, war ja beschäftigt mit Hamsterrad. Und ich glaube, das ist diese große Furcht, dass jetzt diese vielen Menschen auf einmal alle aktiv werden. Deshalb vermute ich mal, hat man mich ja auch eingesperrt, dass man einfach allen Unternehmern gezeigt hat, wenn du nicht parierst, dann nehmen wir dir dein Vermögen weg und sperren dich ein. Aber die Schmerzpunkte sind ja nicht weniger geworden gegenüber 2020, sondern eigentlich eher mehr, wenn man die Vielfalt der Themen ansieht. Und deshalb ist dieses Thema handlungsfähig sein, ist ja auch ein schönes Gefühl oder macht ja auch Mut, wenn man handlungsfähig ist. Also ich sage mal, wenn ich jetzt irgendwo sitze, Ideen habe, aber ich habe halt nicht den Raum, diese Ideen umzusetzen, dann ist es ziemlich demotivierend. Also von daher ist es doch in allererster Linie mal wichtig, sich selbst handlungsfähig zu machen, darüber in die Kraft zu kommen und dann diese Ideen, die man hat, auch umsetzen zu können.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle, für die Freiheit, für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Mut ist der zweite Begriff auf deinem T-Shirt, also Freiheit und Mut, die beiden Schlüsselbegriffe. Von Mut zu Übermut ist es manchmal nur ein kleiner Schritt. Überschätzen wir uns vielleicht etwas, die wir hier in Prag glauben, wir haben die große Handlungsfähigkeit erreicht?
Also die Frage ist jetzt erstmal, ob Übermut überhaupt ein schlechter Begriff ist. Darf man denn nicht ein bisschen übermütig sein? Man sollte nicht tollwütig sein? Das würde ich jetzt vielleicht als schlecht erachten. Also für mich ist es jetzt einfach immer so eine energetische Wahrnehmung. Ich sehe ja, was passiert so in der Welt, was passiert in den USA, bekomme mal Rückenwind. Jetzt vernetzt sich das hier alles. Gestern wurde ja beschlossen, dass das Prinzip der Kontaktschuld nicht mehr gilt. Was ja bei Querdenken von Anfang an das Thema war und wo wahrscheinlich einige Redaktionen dann direkt einen Brechreiz und Würgereiz bekommen haben, weil sie ihre Handlungsfelder schwinden gesehen haben oder sich gedacht haben, Mist, das funktioniert jetzt alles nicht mehr. Und ich glaube, alleine wegen dieser Entscheidung war diese Zusammenkunft schon ein voller Erfolg, weil, wie gesagt, ich kann es einfach nur sagen, wir können uns intellektuell einfach nur bereichern gegenseitig. Und hier herrscht ja auch eine gute Diskussionskultur. Ist ja nicht irgendwie, dass dann jemand beleidigt die Tür knallt und geht, weil er nicht seiner Meinung ist, sondern man lässt es nebeneinander stehen. Und ich brauche doch auch nicht diese hundertprozentige Zustimmung. Ich glaube, wichtig ist doch, dass man vom Bauchgefühl her ein Gefühl für das Gegenüber hat und sagt, kann ich praktisch mit dem in manchen Themen gleichgehen, und jeder, der, sag mal, für Freiheitsrechte und für Grundrechte und für Frieden und für Friedlichkeit steht, war bei uns immer willkommen und ist willkommen. Und über die anderen Themen können wir doch einen wirklich sehr zivilisierten Konsens führen und auch debattieren.
Jetzt gab es hier verschiedene Panels, wie man das heute so nennt, also Diskussionsrunden. Manches war konsensorientiert, aber es gab schon auch, sagen wir mal, Reibungspunkte, die auch sinnvoll sind. Wie viel Aufbruch steckt hier drin und wie viel Momentaufnahme?
Also wichtig ist immer, dass wir aus der Diskussion ins Handeln kommen. Und das Handeln haben ja bei uns natürlich schon viele gelernt. Ich meine, viele, die hier heute da sind, sind schon viel, viel länger aktiv als ich. Das heißt, die handeln schon permanent. Und von daher ist diese, sagen wir mal, Hürde, normalerweise habe ich früher schon immer gesagt, die Arbeit fängt nach dem Seminar an. Viele gehen ja auf ein Seminar und denken, nein, jetzt habe ich alles gelernt und verstehen nicht, dass nach dem Seminar nämlich die Arbeit anfängt, wenn man es nämlich umsetzen muss im Alltag. Und da haben wir einen großen Vorsprung in der Form, dass viele einfach permanent aktiv sind. Und die wissen genau, wenn ich eine Idee habe, dann muss ich die auch irgendwie anstoßen, umsetzen. Und deshalb sehe ich, dass hier die, sag mal, die Latenz, nenne ich es jetzt mal, also die Zeitdauer zwischen Diskussion und Handeln sehr kurz ist und dass da auch relativ schnell dann Ergebnisse rauskommen.
Wir sind in, ich glaube, einer doch kritischen Situation, was den Frieden in Europa angeht. Der ist keineswegs gesichert. Es kann praktisch in den nächsten Monaten zu schweren Eskalationen kommen. Mit welchen Gedanken gehst du ins neue Jahr? Gehst du auch mit dem Gedanken ins neue Jahr, dass wir das 2025 vielleicht nicht überleben?
Ja, muss ich jetzt ganz hart sagen, so ein Szenario kommt bei mir nicht vor. Ich glaube sehr stark, dass Energie der Aufmerksamkeit folgt und dass wir natürlich über unsere Gedanken beziehungsweise auch über das Feld natürlich unsere Zukunft miterzeugen. Es gab jetzt diesen neuen Quantencomputer von Google, der da entwickelt worden ist. Jetzt schreibt Google, es wäre durchaus möglich, dass es mehrere parallele Zeitstränge und Multiversen gäbe, was ja irgendein Wissenschaftler auch damals schon erforscht hat. Deshalb muss ich sagen, also in meiner Realität und auf der Zeitlinie, der ich lebe, findet dieses Szenario nicht statt. Und man darf vielleicht jetzt die negative, also es gibt diese negativen Impulse, aber es gibt auch diese vielen positiven Impulse. Also Trump hat gewonnen, Er hat sich ganz klar positioniert gegen einen Krieg in der Ukraine beziehungsweise für ein Friedensangebot. Wir haben Kennedy, wir haben diesen Arzt, der die Great Barrington Declaration mit unterschrieben hat, der die Dinge da bezüglich Corona voranbringt. Wir müssen ja auch sagen, Corona war ja auch eine militärische Operation. Das heißt, es hängt ja alles zusammen und ich sehe einfach, dass da sehr, sehr viele positive Dinge passieren. Das andere Szenario, das du jetzt erwähnt hattest, also wenn jetzt Harris tatsächlich Präsidentin geworden wäre und Fauci geblieben wäre, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt auch eine negativere Wahrnehmung. Aber so muss ich sagen, wir dürfen doch die positiven Signale auch wahrnehmen und nicht nur die negativen Dinge, die gerade passieren.
Corona war sicher ein Katalysator für die Entwicklung einer Opposition, auch ein Katalysator für das geistige Hinauswachsen aus den Grenzen, aus den Fesseln des Bestehenden. Und Corona war letzten Endes auch der Anlass für viele Menschen, sich kennenzulernen. Wir hätten uns wahrscheinlich nie kennengelernt, ohne dass dieses Ereignis stattgefunden hätte. Und das gilt für viele, die am AWEF auch teilgenommen haben. War Corona letztlich, ohne dass es, also dieser Aspekt davon geplant war, die Asche, die zum Dünger des Neuen wird?
Ja, ich muss mich ja erstmal bedanken bei allen, die die Vorarbeit geleistet haben. Also es gab 9/11, es gab 2008 die Occupy Wall Street, gab 2014 die Friedensmahnwachen. Hätte ich mal aufgepasst, die Videos angeguckt, da hätte ich ahnen können, was passiert. Aber es war gut, dass ich es nicht wusste, weil Unwissenheit schützt dann vielleicht auch ein bisschen vor, dass man zu vorsichtig ist. Und von daher muss ich sagen, war das ja nur, also 2020 war da einfach nochmal der Katalysator, dass alles, was schon vorher aufgebaut wurde, was erarbeitet wurde, ich will vielleicht auch Julian Assange noch erwähnen, natürlich mit WikiLeaks und will jetzt niemanden vergessen. Also es gab zig andere, die da natürlich aktiv sind. Und letztendlich dürfen die sich, glaube ich, alle mal auf die Schulter klopfen und dürfen sagen, das haben wir praktisch in Bewegung gesetzt. Und jetzt haben die praktisch das geerntet, was sie damals gestartet haben. Und wir dürfen uns vielleicht in 20 Jahren freuen, was wir jetzt in der Corona-Zeit nach vorne gebracht haben. Es war auf jeden Fall ein absoluter Katalysator, weil es halt einfach so offensichtlich war. Also der Staat wurde auf einmal so übergriffig, er musste ja so übergriffig werden, weil so viele Menschen einfach unterwegs waren und er einfach keine andere Lösung mehr gesehen hat als Zensur, alles löschen, was irgendwie nicht ins Narrativ passt. Und dann eben auch die Demonstrationen natürlich mit Gewalt klein machen, um zu verhindern, dass da was noch Größeres entsteht. Weil also wir hatten ja 1 Million Menschen in Berlin. Und so eine große Masse kann ich nicht permanent täuschen. Und es wird ja auch keiner jetzt auf einmal sagen, ich wechsle jetzt zurück ins Pro-Regierungslager oder ich möchte gerne einen Staat, der mir immer sagt und vorgibt, was ich zu tun habe. Sondern es ist ja, das Pendel schlägt halt immer in zwei Richtungen. Und deshalb ist diese Übergriffigkeit, ich glaube, der Ken hat es ja gestern gesagt, im Panel, man kann es eigentlich nur noch mit Humor nehmen, weil es ist einfach so offensichtlich, dass, also wie soll man das jetzt noch ernst nehmen können, dass da jemand von Demokratie redet, wenn ein Staat so übergriffig sich ganz offen präsentiert.
Wir müssen langsam zum Schluss kommen, nicht die sonst zwischen uns üblichen 1,5 Stunden Interviews.
Alles gut, wir wollen den Zuschauern ja auch Zeit lassen, in die Veränderung zu gehen. Deshalb mache ich lieber kürzere Interviews.
Das ist wahr. Was sind jetzt so die nächsten konkreten Schritte? Ich weiß, du bist momentan zeitlich sehr gebunden durch deinen Prozess, über den wir heute jetzt hier nicht reden wollen. Aber was sind für dich, aber auch für die Menschen, die in diese Veränderung kommen wollen, in die Handlungsfreiheit, die nächsten Schritte, die sie gehen sollten?
Ja, was ich jetzt eben gelernt habe, ist, viele brauchen doch noch so ein bisschen, vor allem in diesen Digitalthemen, müssen ein bisschen an die Hand genommen werden, weil, muss man ja sagen, unsere Bewegung ist halt ein bisschen älter und nicht so unbedingt computeraffin. Das heißt, ich habe jetzt mit dem digitalen Aktivisten ja das Gleiche gemacht, was ich mit Querdenken gemacht habe. Es gibt mehrere Ortsgruppen schon, in München und Berlin zum Beispiel, die eben selbstständig Schulungen stattfindet. Das heißt, während ich in meinem Gerichtsprozess sitze, finden trotzdem Schulungen statt. Das Querdenken Camp in Berlin existiert immer noch. Das haben wir im August gestartet, haben da auch viel gelernt. Das ist ein ganz anderes Demonstrationsformat, auch ein sehr interessantes. Gut, und dann habe ich natürlich meinen Gerichtsprozess auch oder indem ich auch sehr, sehr viel lerne über wie Corona überhaupt funktioniert hat, wie dieser ganze Bürokratieapparat funktioniert, und vor allem auch, wie wir die Aufarbeitung gestalten müssen. Und von daher steckt in jeder Krise auch eine Chance. Ich mache das Beste daraus und habe Freude daran, weil wir bestimmen das Spiel.
Michael Beilberg, Gründer von Querdenken Stuttgart, auf dem AWEF 2024 in Prag. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir miteinander sprechen.
Es war mir eine große Freude. Vielen Dank.